Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Stefanie Gebert, ich grüße Sie. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit in Afrika hat gerade erst an Fahrt aufgenommen. Noch immer wirken die gewaltvollen Strukturen bei uns, sagt Stefanie Lemmert, Historikerin beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Wir denken halt, dass Deutschland sich noch gar nicht ausreichend mit seiner Kolonialgeschichte auseinandergesetzt hat und dass Kolonialismus als System der Unrechtsherrschaft halt immer noch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ihre Strukturen hat, ist ja klar. Und somit haben wir eben auch noch Rassismus in der Wissenschaft und das ist eine von diesen Auswirkungen.
Speziell die Afrika-Studien sollen jetzt auf den Prüfstand. Mehr zu diesem Forschungsprojekt in dieser Sendung. Und weitere Themen: Wie kann Geschichtsvermittlung funktionieren, auch in den sozialen Medien, etwa bei Twitter, TikTok oder in einem Computerspiel? Wir haben einige gute Beispiele versammelt. Dann schauen wir nach Katar, wo die Vorbereitungen auf die Fußball-WM in die Schlussrunde gehen. Wie eng der Sport und die Regierungsgewalt in dem Emirat verwoben sind, fragen wir uns. Und wir wollen wissen, kann die Forschung inzwischen eine Lüge eindeutig entlarven? Und was können der Konsum von Bier und Kaffee über die soziale Stellung eines Menschen aussagen? Eine Fernsehdokumentation schauen, ein Museum oder ein Denkmal besuchen, das sind die traditionellen Wege, über die sich Geschichte vermittelt. Aber klar, der Zugang zum Internet, unsere Handys und Tablets bieten ganz neue Möglichkeiten und auch eine Demokratisierung. Denn längst werden historische Inhalte bei TikTok oder auf Instagram, um mal zwei Beispiele zu nennen, nicht mehr nur von Fachleuten hochgeladen. Die aber haben das Potenzial unserer neuen Nutzungsgewohnheiten durchaus erkannt und treiben eine innovative Geschichtsvermittlung voran. Wenn politischer Widerstand als Computerspiel vermarktet wird, droht dann nicht eine Trivialisierung, könnte man fragen? Und wie nachhaltig kann eine Geschichtsvermittlung in kurzen Posts auf Twitter sein? Fragen auch, mit denen unser Autor Andreas Beckmann auf die Suche nach Projekten digitaler Erinnerungskultur gegangen ist. Und er beginnt seinen Beitrag mit einem drastischen und durchaus problematischen Beispiel, das sich mit dem Holocaust auseinandersetzt.
Kaum hat man die 3D-Brille aufgesetzt, wird man in die Geschichte hineingezogen und auf den Weg in ein Konzentrationslager geschickt, auch wenn die Musik noch ganz undramatisch bleibt. Eingeschlossen im Viehwaggon. Unter der Dusche, aus der erstmal Wasser tropft. Zwischen Holzpritschen in der dunklen Baracke. Der Lichtkegel einer Taschenlampe.
Was machst du? Es ist deine Schuld, dass du hier bist. Raus jetzt! Los, raus jetzt! Raus jetzt!
Der Weg in die Gaskammer beginnt. Journey Through the Camps ist eines der ersten Virtual-Reality-Projekte zum Holocaust-Gedenken. Darin nehmen User die Perspektive eines Opfers ein. So bekämen sie ein tieferes Geschichtsverständnis vermittelt, als es Bücher oder Filme liefern könnten, verspricht die Produktionsfirma.
Was ich einerseits kritisiere, ist, dass da suggeriert wird, dass man quasi die Vergangenheit nachempfinden kann, was so nicht sein kann.
Relativiert dagegen die Historikerin Steffi de Jong, die an der Universität Köln zu medialen Formen der Erinnerung forscht.
Das andere Problem, was ich damit habe, ist, dass dadurch eine Distanz zwischen mir und jemand anderem überwunden wird und quasi eine Gleichheit suggeriert wird, die es ja so nicht gibt.
Wer bisher auf eine Leinwand oder einen Monitor schaute, sah immer auf andere, die zu Opfern oder auch zu Tätern wurden. Journey Through the Camps suggeriert dagegen, User könnten Geschichte erleben, als wären sie selbst beteiligt. Stattdessen, so Steffi de Jong, tauchten sie jedoch in eine mediale Inszenierung ein, die oft recht stereotyp ausfalle.
Bei der sogenannte Superzeichen benutzt werden, also Superzeichen heißt, es sind Zeichen, die wir alle kennen aus Filmen, aus Fotografien, wie zum Beispiel die Berge von Kleidern oder die Berge von Koffern. Also der Koffer ist ja so ein Symbol für den Holocaust geworden. Dann die roten Schuhe aus Schindlers Liste. Und das heißt, es sind Zeichen, die Menschen wiedererkennen, wenn sie in diese Anwendungen reingehen, die aber durch Medien vermittelt wurden, vor allem durch Filme vermittelt wurden und nicht unbedingt der Realität entsprechen.
Virtual Reality tauge deswegen nicht als Empathiemaschine, als die sie manche Entwickler bezeichnen. Dennoch ist Steffi de Jong nicht grundsätzlich gegen ihren Einsatz. VR ermögliche einen Einstieg ins Thema, vor allem für Leute, die keine Gelegenheit haben, jemals eine Gedenkstätte zu besuchen. So wie der koreanische Entwickler von Journey Through the Camps, der einfach zu weit weg wohnt. Auch der unterlegt seine Animation am Ende mit Soundbites aus Zeitzeugeninterviews. Die Schilderungen von Überlebenden sind immer noch überzeugender als alles andere. Weshalb Schulen und Gedenkstätten sie ja auch gerne einladen, damit vor allem junge Leute sie befragen können. Doch die Zeitzeugen werden immer älter. Historikerinnen suchen deshalb nach Wegen, wie sie solche persönlichen Befragungen auch für spätere Generationen noch möglich machen könnten. Dafür haben sie einzelne Zeitzeuginnen in ein volumetrisches Studio eingeladen, in dem sie von 32 Kameras rundum aus allen erdenklichen Perspektiven gefilmt wurden.
Die wurden während Stunden, also auf Tagen, interviewt und dabei wurde ein Fragenkatalog durchgegangen, von dem man denkt, dass auch Menschen diese Fragen noch in 100 Jahren stellen werden. Und eine Spracherkennungssoftware, also es funktioniert quasi wie Siri auf dem iPhone, erkennt dann oder soll die Frage erkennen, die man der Zeitzeugin stellt und die Zeitzeugin gibt dann eine Antwort auf diese Frage.
Aus den Bildern der 32 Kameras errechnet ein Computer dann dreidimensionale Abbilder von Überlebenden, die zum Beispiel in einer Schulklasse erscheinen könnten. Oder die Aufnahme des Zeitzeugen wird, wie in der Gedenkstätte Sachsenhausen, von einer digitalen Animation umspielt, in der Bildsequenzen etwa aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zu sehen sind. So wird der Überlebende optisch an Stationen seiner Biografie zurückversetzt und Besucherinnen mit 3D-Brille können ihm dorthin folgen. Von solchen virtuellen Installationen gibt es bisher nur wenige Prototypen. Einige werden in diesen Tagen in einer deutschlandweit ersten Präsentation ausgestellt, im Haus der Brandenburgischen Geschichte in Potsdam. Dort arbeiten im Rahmen eines Spur-Lab Historiker, Filmemacherinnen und Techniker auch an eigenen Entwicklungen. In einer Videopräsentation resonieren sie über ihr Vorhaben, digitale Erzählformate für Gedenkstätten zu entwickeln.
Konzeptionell ist es eine Herausforderung, weil wir internationale Friedhöfe sind. Das heißt, viel, was im virtuellen Raum möglich ist, an Reenactment, an Geschichte wieder auferstehen lassen, also Reisen in die Vergangenheit, das können und wollen wir nicht nachvollziehen, weil wir einen bestimmten ästhetischen Anspruch haben, auch Pietätansprüche haben müssen.
Wir wissen zum jetzigen Moment noch nicht genau, was dabei herauskommt. Es ist also ein Vorangehen mit einem offenen Ausgang.
Schon aus Kostengründen bleiben viele Ideen erstmal Skizzen. Ein Drehtag in einem volumetrischen Studio kostet ungefähr 10.000 Euro. Kein Wunder, dass das Gros digitaler Geschichtsformate ganz woanders hergestellt und verbreitet wird.
Wir haben es sowohl mit Instagram als auch mit TikTok mit den Plattformen der Stunde zu tun.
Stellt die Historikerin Andrea Lorenz fest, die in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Universitäten Hamburg und Bochum zur Darstellung von Geschichte auf genau diesen beiden Internetplattformen arbeitet.
Wenn wir uns zum Beispiel auf Instagram anschauen, wie viele Beiträge weltweit mit dem Hashtag History verschlagwortet worden sind, sind wir bei mittlerweile 44 Millionen Beiträge. Bei TikTok haben wir insgesamt mittlerweile 50 Milliarden Aufrufe von Beiträgen, die mit dem Hashtag History verschlagwortet worden sind.
Diese unüberschaubare Materialfülle wird zu einem kleinen Teil von Profis aus Medien oder Museen produziert, meist aber von engagierten Laien. Bei den deutschsprachigen Inhalten bildet der Nationalsozialismus einen thematischen Schwerpunkt, aber keineswegs den einzigen.
Es ist alles Mögliche dabei, von Videos über Neandertaler beispielsweise, über Dinosaurier bis hin eben zu Kolonialgeschichte, die kritisch aufgearbeitet wird, Frauengeschichte, die ganz viel stattfindet auf beiden Plattformen, bis hin zu TikTok-Accounts, die zum Beispiel Geschichte des Essens aufgearbeitet haben.
Nachdem sie sich zunächst einen Überblick über das Angebot verschafft haben, wollen die Bochumer und Hamburger Forscherinnen nun im Austausch mit einer sehr divers besetzten Gruppe von Usern herausfinden, wie die auf die Angebote reagieren. Und sie wollen erfahren, wie es ist, ein Portal aufzubauen und am Leben zu erhalten. Dafür haben sie selbst eines gestartet.
Das Corona-Archiv ist ein freies und offenes Online-Portal. Jeder und jeder kann dazu beitragen. Hier sammeln wir eure Erlebnisse, Gedanken und Erinnerungen.
In Form von Tagebucheinträgen oder Briefen, von E-Mails oder Gedichten bis hin zu Videos und Songs.
Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Wie wir uns dann erinnern, hängt von der Überlieferung ab.
Mit rund 5000 Beiträgen ist das Corona-Archiv schon jetzt eine der weltweit größten Sammlungen zur Pandemie.
Citizen Science nennt sich dieser Ansatz, der einen möglichst vielfältigen Input aus der Gesellschaft als Quelle nutzt und sich so Alltagswissen und Erfahrungen erschließt, die in früheren historischen Darstellungen oft vernachlässigt wurden.
Wissenschaft und Öffentlichkeit arbeiten hier Hand in Hand.
Wir vernetzen uns in den sozialen Medien.
Bürgerschaftliches Engagement kann nicht nur dazu beitragen, eingeschränkte Geschichtsbilder zu erweitern. Es kann auch helfen, überholte Formen der Erinnerung zu modernisieren.
Es ist ja so, dass so ein Kriegerdenkmal mitten im Dorf, ja, das 1952 gebaut wurde aus massivem Stein mit Stahlhelm davor und markigem Spruch, dass das eigentlich heute keiner mehr sehen will.
Als Kriegsdienstverweigerer mochte der Autor und Filmemacher Leo Hiemer das Soldatendenkmal in Wildpolsried im Allgäu noch nie. Umso mehr hat er sich gefreut, als die wenigen verbliebenen Mitglieder des örtlichen Kameradschaftsvereins auf ihn zukamen, weil auch sie mit dem 8 Meter breiten, hellgrauen Betonklotz nicht mehr glücklich waren.
Und jetzt war halt einfach die Frage, wie kann man so ein Denkmal aufwerten und in unsere Zeit holen, ohne es zu zerstören? Wie kann man das überarbeiten? Wie kann man es erweitern? Und ich fand halt interessant, dass man es auch im digitalen Raum erweitern kann.
Dafür hat Leo Hiemer inhaltlich an den 6 am Denkmal angebrachten Tafeln angeknüpft, auf denen die Namen sowie Geburts- und Todestage von Gefallenen dokumentiert sind. Unterstützt vom Landesdenkmalpfleger und der Bürgermeisterin wird Leo Hiemer eine zusätzliche 7. Tafel aufstellen mit einem QR-Code drauf.
Man kann am Denkmal selber über einen QR-Code dann auf Kurzbiografien zugreifen, Kurzbiografien der Soldaten, aber auch auf die Kurzbiografien derer, die auf dem Kriegerdenkmal nicht zu lesen sind. Ein Euthanasieopfer zum Beispiel. Und dazu zählen auch 2 polnische Zwangsarbeiter, die als Knechte dort gearbeitet haben, als Landarbeiter, und die wegen Hochverrats in Stadelheim hingerichtet wurden.
In Dorfchroniken ebenso wie in der Personenkartei der Wehrmachtsauskunftsstelle hat Leo Hiemer diese Biografien recherchiert. Wenn man sie auf dem Handy aufruft, wird aus dem Heldendenkmal für Soldaten ein Mahnmal für alle Opfer des Krieges in Wildpolsried. Am diesjährigen Volkstrauertag soll dieses digitale Update eingeweiht werden. In diesen Wochen produziert Leo Hiemer zusammen mit einer Sprecherin die kleinen Hörstücke zu den Namen.
William C. Arthur wurde als Besatzungsmitglied eines amerikanischen Bombers abgeschossen. In der Grabmeldung des Alliierten und Deutschen Kriegsgräberdienstes Schwäbisch Hall, Württemberg, ist über die toten Amerikaner vermerkt:
sind bei Terrorangriff auf Kempten in Meggenried aus brennendem Flugzeug abgestürzt.
Wie seine 3 Kameraden wurde William C. Arthur auf Betreiben von Pfarrer Anton Schmid auf dem Gemeindefriedhof Wildpolsried beigesetzt. Das Alter von William C. Arthur bei seinem Tod ist nicht bekannt.
Und der letzte Satz ist immer, er, meistens halt er, starb mit so und so vielen Jahren. Und das sind eben häufig sehr, sehr junge Jahre. Und es sind ja tatsächlich über 130 Kriegstote in Wildpolsried. Das muss man sich mal vorstellen. Das war eine Gemeinde, die hatte damals vielleicht 1100 Einwohner insgesamt. Was das für eine gewaltige Zahl von jungen Leuten waren, die damals ums Leben kamen.
Nach der digitalen Erweiterung erzählt das Denkmal eine ganz neue Geschichte vom Krieg, die weniger von Heldentum kündet als von Tragik. Leo Hiemer nennt es ein Leuchtturmprojekt. Schließlich gäbe es fast überall vergleichbare Kriegerdenkmäler, die wirken wie aus der Zeit gefallen. Auch mancher Streit um fragwürdige Straßenbenennungen ließe sich vielleicht auf ähnliche Weise entschärfen. indem man an den Schildern einen QR-Code anbrächte, unter dem die dunklen Seiten der genannten Personen oder Ereignisse abrufbar wären. Ganz generell könnte die Digitalisierung dabei helfen, Geschichte vielfältiger und mit mehr Gespür für Widersprüche zu erzählen, stellt Andrea Lorenz auch mit Blick auf Instagram und TikTok fest.
Das ist ja auch etwas, was soziale Medien auch ermöglichen, dass Geschichten, die vielleicht nicht so bekannt sind, weil sie nicht im klassischen Kanon erzählt werden, eben aber doch Eingang finden in Geschichtsdiskurse. Ich denke da ganz besonders vor allen Dingen an marginalisierte Geschichten und Stimmen, die durch soziale Medien eben überhaupt erst den Raum erhalten. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass das auch eine Schattenseite gibt. Ich denke da jetzt beispielsweise an Geschichtsverzerrung, an Fake News oder auch an Hate Speech. Das ist natürlich auch was mit sozialen Medien aufkommt, aber nicht nur dort.
Fake News und Hate Speech im Netz zu verhindern, wäre zuallererst Aufgabe der Plattformbetreiber. Instagram gehört dem US-Konzern Meta, TikTok hat einen chinesischen Besitzer. Beide berichten auch regelmäßig, dass sie jährlich mehrere hunderttausend Posts wegen Extremismus löschen. So präsentieren sie sich als Moderatoren eines freien Diskurses. Doch tatsächlich sind ihre Algorithmen, die niemand kennt, auch geeignet, genau diese Freiheit der Debatte einzuschränken. Bei TikTok fällt zum Beispiel auf, dass Hashtags, die sich auf die in China verfolgte Minderheit der Uiguren beziehen, kaum Reichweite erlangen können.
Das führt dann dazu, dass UserInnen kreativ versuchen, dann eben genau mit zum Beispiel Sperrung von bestimmten Hashtags umzugehen und dann Themen trotzdem zu erwähnen. Also ganz prominent beispielsweise die Konzentrationslager der Uiguren. Da haben dann UserInnen beispielsweise angefangen, Schminktutorials zu machen. Also etwas, was ja erstmal ganz harmlos wirkt, aber erzählen dann dabei oder informieren dabei darüber, eben über die Konzentrationslager.
Form und Inhalt von Geschichtserzählungen und Erinnerungskultur waren immer umstritten. Im Zeitalter der Digitalisierung wird es einen Kampf auch darum geben, ob große Monopolisten die Diskurshoheit ausüben oder ob viele kleine Initiativen ganz diverse Überlieferungen etablieren können. Egal, ob am Soldatendenkmal auf dem Dorfplatz oder im Corona-Archiv im World Wide Web.
Werde schon heute ein Teil der Geschichte von morgen. Sharing is caring. Become a part of history.
Ein Teil der Geschichte werden auch durch Bürgerforschung, also Citizen Science, ist möglich. Andreas Beckmann über gelungene Beispiele der digitalen Erinnerungskultur. Über deutschen Kolonialismus und wie dieser Teil unserer Geschichte aufgearbeitet werden muss, wird im Moment vor allem in Museen und in den Feuilletons geredet. Es können erste Erfolge verzeichnet werden, nach langen Jahren, in denen Zivilgesellschaft und Politik vor allem verdrängt und vergessen hatten. Ein gutes Beispiel sind die vielen geraubten Objekte in deutschen Museen. Mit der Mehrzahl der Benin-Bronzen werden zum Beispiel bald die vermutlich berühmtesten nach Nigeria zurückkehren. Genauer hinschauen auf koloniales und rassistisches Erbe wollen Forschende jetzt auch bei den Afrika-Wissenschaften in Deutschland. Ihr Ziel: reflektieren, inwiefern Forschung und Lehre an den deutschen Hochschulen noch immer von kolonialen Wurzeln geprägt ist und sich damit die weiße Perspektive auf den Kontinent verfestigt. Am Forschungsprojekt beteiligt ist die Historikerin und Afrikanistin Stefanie Lemmert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Ich grüße Sie.
Hallo Frau Gebert.
Grundlage für Ihr Forschungsprojekt ist die Critical Race Theory. Damit wir alle wissen, was damit genau gemeint ist, erklären Sie doch bitte noch mal kurz, von welchen Annahmen geht diese Theorie aus?
Ja, gerne. Die Critical Race Theory, die kommt aus dem US-amerikanischen Kontext der 1970er Jahre, eigentlich aus den Rechtswissenschaften. Also der zentrale Punkt von der Critical Race Theory ist der: Das Recht an sich ist nicht neutral, sondern Recht spiegelt eben die Perspektive von denen, die es gemacht haben. Und das sind eben hauptsächlich weiße Männer, bürgerliches Milieu etc. Und diese weiße Perspektive hat dann eben oft sehr wenig zu tun mit den Erfahrungen von Personen of Color, von schwarzen Menschen und von allen, die eben von dieser Norm abweichen. Und dementsprechend sind dann eben auch denen ihre Belange nicht berücksichtigt. Und das Recht tut sozusagen so, als wäre es colorblind, also in Anführungsstrichen farbenblind, aber das ist es gar nicht. Und daraus folgt dann für die Vertreter in der Critical Race Theory, dass das Recht eigentlich zum weißen Status quo beiträgt. Also, dass die liberale Demokratie eigentlich auf Ausschlüssen basiert. Und zu sagen, das Recht ist neutral und vor dem Recht sind alle gleich, das bewirkt Ausschlüsse und reproduziert eben auch immer wieder die gleichen Eliten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Theorie stammt aus dem US-amerikanischen Kontext und dort ist sie auch emotional stark aufgeladen und so eine Art Kampfbegriff für Rechte und Konservative geworden. Warum kann sie aus Ihrer Sicht auch beziehungsweise trotzdem in Deutschland jetzt für Ihr Projekt fruchtbar sein?
Genau, Sie haben völlig recht. Es ist jetzt ja in den letzten Monaten und Jahren in den Feuilletons viel über die Critical Race Theory geschrieben worden, gesagt worden. Und der Kritikpunkt ist ja, dass sie irgendwie sehr emotional ist, unwissenschaftlich und so politisch. Und das ist eben genau diese Vorstellung, die wir herausfordern wollen mit unserem Projekt. Also, dass die Wissenschaft neutral und objektiv sein kann. Also Wissenschaft ist immer politisch, weil jede Person halt mit einem bestimmten Blickwinkel, geprägt durch die Herkunft, die Sozialisierung, die sozialen Hierarchien, auf eine Sache schaut. Und deswegen hat jede Person eigentlich eine Agenda, auch wenn die unbewusst ist und niemand neutral ist. Und das ist ja ein ganz zentraler Punkt in der Critical Race Theory. Und genau deswegen ist es eben so wichtig, denken wir, über Positionalität zu sprechen und über die eigene Position zu reflektieren und das auch offenzulegen für Leserinnen und ZuhörerInnen. Das macht schlussendlich die Wissenschaft besser und ehrlicher. Und deswegen finde ich, dass die Critical Race Theory auch sehr relevant ist im deutschen Kontext. Aber natürlich ist es uns ganz klar, dass man die nicht so direkt transplantieren kann, weil es natürlich sehr große Unterschiede gibt zwischen den USA und Deutschland. Und es geht uns auch nicht um so einen Direktimport, sondern darum zu sehen, wie können wir die Toolbox der Critical Race Theory anpassen auf die deutsche Gesellschaft.
Und um herauszufinden, inwiefern die Afrikawissenschaften immer noch durch das koloniale Erbe geprägt sind, denn das ist ja Ihre Forschungsfrage, wollen Sie sich den Literaturkanon dort genauer vornehmen? Was soll oder was kann der Ihnen denn verraten zu Ihrer Forschungsfrage?
Genau, das ist unsere Vorgehensweise. Wir wollen uns den Literaturkanon anschauen, die Curricula, die Studierenden der Afrikawissenschaften lesen. Und unsere Frage ist, wer wird eigentlich gelesen? Also welche Texte werden gelesen und welche Stimmen kommen vor und welche Stimmen fehlen? Und dann ist die Frage natürlich, fehlen manche Stimmen wirklich oder finden die nur keinen Eingang in die Uni?
Es gibt also so eine Art blinde Flecken. Wie lässt sich denn solches bisher wissenschaftlich nicht genutztes Wissen implementieren in Hochschule, in Hochschullehre?
Also ich denke, da geht es vor allem darum, in den Dialog zu gehen mit Menschen, die sich eben schon total lang damit beschäftigen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Initiativen in Berlin, aber auch deutschlandweit, die sich mit der Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland beschäftigen. Und da ist auch schon ziemlich viel Literatur produziert worden. Also einfach mal diese Literatur anzuerkennen, ins Curriculum zu integrieren und dann aber auch in einen direkten Dialog zu gehen mit Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen.
Eine Hypothese, die ich gerne noch aufgreifen würde, ist, dass das Narrativ von Deutschland als postrassistische Gesellschaft falsch sei. Das glauben Sie. Woran lässt sich das konkret festmachen, dass es dieses Narrativ zum einen überhaupt gibt im akademischen Kontext und dann, dass es auch falsch ist? Vielleicht ist das eine ganz gute Beantwortung der Frage, wo Sie eigentlich hinsteuern.
Also wir denken halt, dass Deutschland sich noch gar nicht ausreichend mit seiner Kolonialgeschichte auseinandergesetzt hat. Und dieser Prozess ist ja gerade im Gange, aber der muss natürlich noch viel weitergehen. Und dass Kolonialismus als System der Unrechtsherrschaft halt immer noch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ihre Strukturen hat, ist ja klar. Und somit haben wir eben auch noch Rassismus in der Wissenschaft. Und das ist eine von diesen Auswirkungen. Unsere Bildungsinstitutionen basieren noch sehr stark auf solchen weißen Strukturen, wie ich sie versucht habe, oben zu erläutern. Also das war ja die Prämisse der Critical Race Theory, zu sagen, dass Recht, Wissenschaft etc. auf weißen Normen basiert und andere Perspektiven ausschließt. Und das kann man eben auch in Deutschland noch so sehen. Ne? Die Polizeiarbeit, Rechtsprechung, Verwaltung und eben auch Universitäten sind noch sehr von diesen weißen Strukturen geprägt.
Zum Schluss, Frau Lehmann, sagen Sie uns doch mal ganz konkret, worauf genau es hinauslaufen soll, wenn Sie das Projekt abgeschlossen haben werden in anderthalb Jahren.
Wir möchten gerne, dass zukünftige Studierende der Afrikawissenschaften sich einfach mehr mit der Kategorie Race beschäftigen, viel mehr als ich das in meiner eigenen Ausbildung getan habe. Und wir denken, eine Möglichkeit, das zu machen, also neben der Brücke zwischen aktivistischem Wissen und akademischem Wissen, wäre es auch, unterschiedliche Wissensstränge zusammenzubringen und eben mehr die Stimmen von den Black Studies zu hören, von schwarzen Wissenschaftlerinnen zu dem afrikanischen Kontinent und der Diaspora. Diese Brücke zu schlagen, denke ich, würde auch gegen so ein essentialistisches Verständnis von Afrika angehen, das irgendwie an den Grenzen endet. Also auch über die Diaspora nachzudenken, über das schwarze Deutschland nachzudenken.
Mehr Diversität an den Hochschulen und im Literaturkanon der Afrikawissenschaften in Deutschland. Das ist das Ziel des Forschungsprojekts von Stefanie Lämmert vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und ihrem Kollegenteam aus Leipzig und Bayreuth. Es sind noch gut 6 Wochen, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Über die problematische Menschenrechtslage in dem arabischen Land haben wir auch im Deutschlandfunk im Vorfeld dieses sportlichen Großereignisses immer wieder berichtet. Die kritische Begleitung ist im Emirat also sicher, genauso wie eine weltweite mediale Aufmerksamkeit. Katar und viele andere Staaten des Nahen Ostens haben eine lange Fußballtradition. Das Stadion ist hier ein hochpolitischer Ort, wie Ronny Blaschke in seinem Beitrag zeigt und sich fragt, welchen politischen Nutzen Katar aus dem Sport und aus der WM zieht.
Südafrika, Brasilien, Russland. Die Gastgeber der vergangenen 3 Weltmeisterschaften blicken auf eine große Fußballtradition. Im Austragungsland der anstehenden WM 2022 gehe es jedoch weniger um innenpolitische Anliegen, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Reiche von der Außenstelle der Georgetown-Universität in Doha.
Ja, oft geht es bei Fußball-Weltmeisterschaften und Sportgroßereignissen auch darum, die Bevölkerung zu vereinen und stolz zu machen, aber das ist im Fall von Katar nicht notwendig, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht. Das 2. reichste Land der Welt. Es ist eine sehr homogene Gesellschaft und insofern sind es primär außenpolitische Motive.
Katar hat seinen Wohlstand umfangreichen Gasexporten zu verdanken. Da das Zeitalter fossiler Rohstoffe jedoch zu Ende geht, muss das Emirat neue Wirtschaftszweige erschließen. Daher wirbt das Herrscherhaus um Investoren, Fachkräfte, Touristen und nutzt die Fußball-WM als Plattform, auch in der Sicherheitspolitik. Daniel Reiche.
Die Urangst der Katarer ist, dass ihnen widerfährt, was Kuwait widerfahren ist, wo die Iraker Anfang der 90er Jahre einmarschiert sind und dann der Kuwait von einer von den USA angeführten Allianz befreit werden musste. Die Hoffnung der Katarer ist, dass durch Sport sie so stark wahrgenommen werden, dass ihnen sowas nicht widerfährt.
Am Persischen Golf liegt das kleine Katar mit seinen 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eingepfercht zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran. Katar kann militärisch nicht mithalten, doch mit Softpower hat es sich Verbündete im Westen gesucht. This is the moment when we all come together. Der Emir von Katar investiert in Europa Dutzende Milliarden in Unternehmen, Kultur, Wissenschaft und auch im Fußball, etwa als Eigentümer von Paris Saint-Germain oder als Sponsor des FC Bayern München. Als Saudi-Arabien 2017 eine wirtschaftliche Blockade über Katar verhängte und die diplomatischen Beziehungen mit Doha kappte, waren die Konsequenzen auch im Fußball zu spüren. Paris Saint-Germain verpflichtete mit katarischem Geld den brasilianischen Spieler Neymar für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro, erinnert der Politologe Daniel Reicher.
Das war, denke ich, eine strategische Meisterleistung von Katar. Ökonomisch war der Transfer vielleicht Unsinn, weil viel zu teuer. Aber damit hat man das ganze Narrativ in der internationalen Presse zum Thema des armen Katar, das jetzt einer Blockade von Saudi-Arabien ausgesetzt ist, das ganze Narrativ verändert und plötzlich haben alle davon geredet, dass Katar Neymar gekauft hat.
Fußball als Instrument für Machterhalt und Expansion. Katar führt eine Entwicklung fort, die in der arabischen Welt vor mehr als 120 Jahren begonnen hatte. Es war die Kolonialmacht Großbritannien, die den Fußball ab dem späten 19. Jahrhundert in viele Regionen trug, auch in den Nahen Osten. Britische Seeleute, Händler und Missionare beschrieben dieses Spiel als Symbol für Disziplin und Fortschritt. Sie wollten die kolonisierten Bevölkerungen, wie sie sagten, auch mit Fußball zivilisieren. Doch spätestens ab den 1920er Jahren änderten sich die Verhältnisse. Einheimische Gruppen organisierten im Fußball Proteste gegen die Kolonialherren. Eine besondere Rolle nahm der Fußball in Algerien ein, das mehr als 130 Jahre unter der Kontrolle Frankreichs stand. Ab den 30er Jahren sollten auch algerische Spieler das Niveau der französischen Liga heben, doch dann formierte sich Mitte der 50er Jahre in Algerien die FLN, die Nationale Befreiungsfront. Eines ihrer Instrumente war Fußball, erzählt der Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München.
Und es wurde 1958 dann tatsächlich eine eigene Nationalmannschaft der FLN gegründet. Und interessant in dem Zusammenhang ist, dass das tatsächlich keine Amateure aus der algerischen Provinz waren, sondern es gab zahlreiche algerische Spieler, die in der ersten französischen Liga nicht nur gespielt haben, sondern wahnsinnig erfolgreich waren. Also die haben dann wirklich über Nacht, Hals über Kopf entschieden, wir geben unser äußerst privilegiertes Leben in Frankreich auf. Dann wurde diese FLN-Mannschaft gegründet. Und interessant ist, dass die tatsächlich wahnsinnig erfolgreich war als ein solches Symbol der algerischen Unabhängigkeit.
Das rebellische Spiel. So heißt der Sammelband, den Jan Busse gemeinsam mit dem Historiker René Wildangel herausgebracht hat. Darin analysieren Forschende die Mobilisierungskraft des Fußballs in der arabischen Welt. Sie beschreiben, wie Diktatoren die Stadien als Bühne nutzen. Zum Beispiel Hosni Mubarak in Kairo, der sich in der Umkleidekabine des ägyptischen Nationalteams filmen ließ, aber die Ausstrahlung nur nach erfolgreichen Spielen gestattete. Jan Busse betont auch, dass Stadien für militärische Zwecke umfunktioniert wurden.
Man kann, glaube ich, sagen, dass sich das wie eine Kontinuität durch verschiedene Staaten hindurchzieht. Und tatsächlich gibt es Indizien dafür, dass in Syrien 1982, als es zu einem Aufstand der Muslimbrüder in der Stadt Hama kam, danach Massenhinrichtungen in einem Stadion stattgefunden haben. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Bashar al-Assad zeitweise 2011 nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs auch Stadien als Gefängnisse genutzt hat.
Während des arabischen Frühlings 2011 beteiligten sich dann tausende Fußballfans, sogenannte Ultras, an den Protesten gegen die Autokraten in Kairo, Tunis oder Algier. Der Gastgeber der WM 2022 muss jedoch keinen Widerstand fürchten. In Deutschland steht das autoritär regierte Katar wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Und dennoch sollten Demokratien wie die Bundesrepublik einen pragmatischen Kurs einschlagen, findet der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns. In seinem neuen Buch skizziert Sohns, wie sehr Katar in der deutschen Wirtschaft verwurzelt ist, etwa als Anteilseigner bei Volkswagen. Zudem dürfte Deutschland bald auf katarisches Flüssiggas angewiesen sein. So reiste Bundeskanzler Olaf Scholz erst Ende September auf die arabische Halbinsel, um unter anderem in Katar für eine Energiekooperation zu werben. Nun, argumentiert Sebastian Sohns, könnte die Fußball-WM den Weg für eine differenzierte und auch kritische Zusammenarbeit mit Katar ebnen.
Ob man das dann macht, ob das dann mit Compliance-Regeln einhergeht, ob man das auch mit seinen Wertevorstellungen vereinbaren kann und in welchem Bereich. Die Rüstungsindustrie würde da jederzeit eine offene Tür finden. Das sind nicht die Bereiche, die ich meine, sondern es geht hier um erneuerbare Energien, grüner und blauer Wasserstoff. Es geht darum, im Ausbildungs- und Weiterbildungssegment stärker aktiv zu werden. Es geht um Kulturzusammenarbeit. Es geht darum, auch im Breitensport zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das Verbands- und Vereinswesen in Deutschland wird in den Golfstaaten enorm geschätzt. Man wünscht sich sowas. Also auch da gibt es logischerweise für Unternehmen Möglichkeiten, Geschäfte zu machen.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 endet am 18. Dezember. Doch die Region am Persischen Golf will ihren politischen Einfluss im Sport auch danach weiter ausbauen. Vor einer der nächsten Weltmeisterschaften bringt sich ein Land in Stellung, das bei uns noch mehr in der Kritik steht. Saudi-Arabien.
Es geht da um die WM 2030. Ronny Blaschke hat aber erstmal auf die anstehende Weltmeisterschaft in diesem Jahr geschaut und den Nutzen für Gastgeber Katar. Wer heute in einem Café einen Kaffee bestellt, muss viele Fragen beantworten. Mit oder ohne Milch, Soja, Mandel oder Kuhmilch, Zucker, ja oder nein. Wenn wir uns Getränke und die Art, wie sie getrunken werden, anschauen, geht es um viel mehr als nur den Geschmack oder dass sie den Durst löschen. Trinken ist auch ein Zeichen von Identität oder Klasse. Bei einer Tagung an der Fernuniversität Hagen unter dem Titel »Gefährlicher Genuss« haben sich gerade Historikerinnen und Historiker dazu ausgetauscht, wie der Konsum psychoaktiver Getränke, also Alkoholika oder Tee und Kaffee, in der Neuzeit aussah. Wer hat wie getrunken? Wer wurde für diesen Konsum verurteilt? Und was sagt das über die gesellschaftlichen Verhältnisse der vergangenen Jahrhunderte aus?
Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Auch bei Politikern wird schon mal gerne mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um beliebte Volksdrogen geht. Egal ob Bier, Wein oder auch Kaffee, mal wird der Konsum idealisiert, dann wieder als problematische Sucht dargestellt. Natürlich macht die Dosis das Gift. Aber die Frage, welche Getränke und Trinkpraktiken als exklusiv, als kulturell erwünscht oder als schädlich galten, war schon in der Geschichte keine rein wissenschaftliche, sondern auch immer Ausdruck sozialer Verhältnisse, Macht und Geschlecht. Zum Beispiel der Kaffee.
30 Tassen Kaffee.
Mehr als 30 Tassen Kaffee soll der französische Philosoph Voltaire täglich getrunken haben. Und auch unter Medizinern gab es damals teilweise große Fans. Gabrielle Robillard ist Historikerin für frühe Neuzeit an der Universität Oldenburg und forscht unter anderem zu Medizin- und Rauschmittelgeschichte.
Also im 17. und im frühen 18. Jahrhundert ist Kaffee immer noch so ein Wunderheilmittel. Wir haben ganz viele Mediziner, die über die tolle Wirkung oder auch die nicht so tolle Wirkung, also es wird heiß her debattiert, von Tee und Kaffee, also die werden als ja Universalheilmittel gepriesen.
Es ging beim Kaffeetrinken also schon früh nicht nur um Geselligkeit, sondern auch um eine vermeintlich reinigende und positive Wirkung auf den Körper.
Wir sehen auf jeden Fall, Kaffee und Tee sind Mitte des Jahrhunderts noch ja Luxus waren, aber bis um 1800 gehören sie zu notwendigen Nahrung von Arbeitern.
Wobei die ärmeren Schichten häufig auch mit Ersatzprodukten vorlieb nehmen mussten.
In Preußen ist der Versuch, einen Ersatz für Kaffee zu finden, weil insbesondere die einfachen Leute, die sollen ja nicht so viel Geld für Tee und Kaffee ausgeben. Und das ist der Zeit, wo man im Agrarbereich auch sehr viel Kreativität findet, was von Regierungsseite wirklich angestupst wird. Und da reden wir von Chicorée-Kaffee.
Friedrich der Große ging sogar ziemlich rigoros gegen den Kaffeekonsum der breiten Bevölkerung vor. Aus wirtschaftlichen Gründen, um den Absatz der Bierbrauer nicht zu gefährden und nicht so viel Geld für Auslandsimporte rauszuwerfen. Außerdem wohl aus Angst vor einer allgemeinen Kaffeesucht. 1781 verbot er das private Kaffeerösten und schickte Kaffeeschnüffler los, um illegal eingeführte Bohnen zu finden. Aber auch der Kaffeekonsum der Intellektuellen und Bürgerlichen machte der Obrigkeit teilweise Angst. Deshalb wurden immer wieder Versuche unternommen, Kaffeehäuser als potenziell subversive Orte stärker zu reglementieren oder sogar zu schließen. Denn in diesen Kaffeehäusern diskutierten namenhafte Denker und Künstler über Gott und die Welt und natürlich auch über Politik. Häufig heißt es deshalb, die Kaffeehäuser hätten eine wichtige Bedeutung für die Aufklärung und die Französische Revolution gehabt. Gabrielle Robillard hält diesen Mythos allerdings für überhöht.
Man sollte dem Kaffeehaus nicht zu viel beimessen, auf jeden Fall was Aufklärung angeht. Also das war ein Ort von vielen, in denen ja neue Arten des Umgangs miteinander, vielleicht auch der Kommunikation, entstanden sind.
Gespräch beim Bier ist produktiv und stärkt so manches Kollektiv.
Bis ins 19. Jahrhundert war die Biersuppe zum Frühstück eine ganz typische Mahlzeit. Bier wurde den ganzen Tag über getrunken, auch von Kindern, weil es als nahrhaft galt und hygienischer als das oft schmutzige Wasser. Vor allem aber wurde Bier im 19. Jahrhundert zum typischen Getränk der Arbeiterschaft. Florian Greiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg, sieht für den Alkoholkonsum der Arbeiterschaft mehrere Gründe.
Trinkpraktiken waren Freizeitvergnügen und dienten der Flucht aus beengten Wohnverhältnissen. Alkohol war eine Art Ersatznahrungsmittel, das Nährstoffe enthielt und die oft eintönige Verpflegung bereicherte. Die Beschwörung von Gemeinschaft, dem gemeinsamen Alkoholkonsum, war gerade für die männliche Arbeiteridentität prägend.
In der Arbeiterbewegung selbst war Alkohol umstritten. Auf der einen Seite war die Kneipe der zentrale Ort politischer Organisation. Viele berühmte Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert waren Kneipiers und vor allem zur Zeit des Sozialistengesetzes ab 1878 im Deutschen Reich, als alle sozialistischen und kommunistischen Aktionen verboten waren, wurde die Kneipe zum geschützten politischen Raum. Auf der anderen Seite gründete sich auch innerhalb der Arbeiterschaft eine Abstinenzbewegung. Und die war sich sicher, der Alkoholkapitalismus würde die Droge als gezielte Waffe zur Unterdrückung des Proletariats einsetzen. Die Brauereien reagierten um die Jahrhundertwende auf die zunehmenden Anti-Alkohol-Kampagnen und zwar mit einem neuen Produkt, dem Malzbier. Wirtschaftshistorikerin Nancy Bodden von der Ruhr-Uni Bochum.
Also das Malzbier profitiert deshalb auch so, weil eben so um 1900 Ärzte, Wissenschaftler herausfinden, dass der Nachteil des hohen Alkoholgehalts die vermeintlich gute Wirkung des Biers aushebelt.
Malzbier wird ab dem späten 19. Jahrhundert explizit als Gesundheitsbier vermarktet.
Und über Jahrzehnte funktioniert das, dass das wirklich für Stillende, für Schwangere, für Kinder, für Kranke empfohlen wird als das Gesundheitsbier, das stärkt und das nährt.
Die Abstinenzler des 19. Jahrhunderts mobilisieren gegen jede Form von Alkohol, also auch gegen den Wein. Lisbeth Matzer von der LMU München habilitiert zu Wein im europäischen Einigungsprozess.
Weinlobbys, Weinverbände, die sich auch sehr früh gründen, begehren dagegen auf, weil Wein ist nicht gesundheitsschädigend. Das Bier schon, der Schnaps schon, der Branntwein, aber Wein nicht. Und diese Mythen von ein Gläschen am Tag gewährt ein langes Leben, die halten sich sehr, sehr hartnäckig.
Dabei konnten sie auf politische Unterstützung zählen. Die europäischen Regierungen setzten und setzen sich im internationalen Konkurrenzkampf für ihre jeweiligen Weinregionen ein. Aber nochmal einen Schritt zurück. In den Anbauregionen war Wein schon immer ein Alltagsgetränk. Jenseits davon blieb der Wein aber bis ins 20. Jahrhundert vor allem den oberen Schichten vorbehalten.
Das klassische Arbeitergetränk war das Bier. Der Wein auch als immer mehr in die Masse sickernd für den Wochenendkonsum, das ist etwas, was sie also in der Mittelschicht ab den 1960er Jahren haben.
Mit dem Wirtschaftswunder und der aufkommenden Massenkonsumgesellschaft wollen immer mehr Menschen durch ihren Konsum das eigene Ansehen steigern. Und dafür eignet sich Wein besonders gut.
Also wir haben das sich guten Wein leisten können, also den finanziellen Aspekt. Und dann muss man aber auch wissen, welchen Wein. Also das ist das, was die soziale Distinktionsfunktion sehr, sehr stark ausmacht. Weiß man, in welches Glas, weiß man, mit welcher Temperatur und vor allem, wie man diese Erfahrung des Konsums auch noch beschreibt, dieses Weinsprech. Das sind Dinge, die symbolisieren Bildung, so etwas wie eine Weltgewandtheit. Und das wird immer wichtiger.
Um neue Zielgruppen zu gewinnen, kommen die Hersteller, ähnlich wie die Bierbrauereien, dann in den 1960er Jahren noch auf einen weiteren Marketing-Clou. Die Frau, die trinkt. Vorher wurden Frauen als Ehefrauen angesprochen, ihnen in der Werbung erzählt, welches Bier oder welchen Wein sie ihrem Mann kaufen sollen, wie das zu lagern und zu servieren sei. Und dann die späte Erkenntnis, vielleicht genehmigt sich die Frau ja auch mal selbst ein Gläschen.
Nicht immer, aber immer öfter.
Wohl bekommt's. Trinken in der Neuzeit. Kaffee, Bier und Wein als Laster und Prestige. Ein Beitrag war das von Josephine Schulz. Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge. Das sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur russischen Reaktion auf die Frage, wer verantwortlich ist für die Explosionen an den Nord Stream Pipelines. Manchmal reicht es, Fakten zu überprüfen, um herauszufinden, ob unser Gegenüber uns anlügt. Viele von uns verlassen sich gerne auf ihre Menschenkenntnis. Die aktuelle Lügenforschung sagt aber, wir können keine spezifischen Lügenindikatoren beim anderen herausfiltern. Noch bis zum Frühjahr 2023 ist im Dresdner Hygienemuseum eine Ausstellung über die Lüge zu sehen. Fake, die ganze Wahrheit, nennt sie sich. Annegret Faber hat das zum Anlass genommen, um zu recherchieren, welche Möglichkeiten die Forschung zur Lügenerkennung hat.
Wie erkennt man, ob jemand lügt? Bei einem vertrauten Menschen mag das möglich sein, aber bei einem Fremden? Schon 300 Jahre vor Christus waren Philosophen wie Aristoteles oder Platon von der Lüge fasziniert. Vor allem von der Frage, wann Lügen gerechtfertigt sind und wann nicht. Und es gab Verhörmethoden, um Lügner zu entlarven. Gängig war Folter, die mittlerweile in vielen Ländern verboten ist. Ein anderes Beispiel kommt aus Indien. Angeklagte mussten dort Reis in den Mund nehmen und wieder ausspucken. Doreen Hartmann, Ausstellungsleiterin im Dresdner Hygienemuseum, erklärt, wieso.
Die Idee war, wenn ich lüge, kriege ich einen trockenen Mund und deswegen kann ich den Reis nicht wieder ausspucken. Wenn ich aber die Wahrheit gesagt habe, habe ich genug Speichel im Mund, sodass ich das auch wieder ausspucken kann. Dass ich aufgrund meines Speichelflusses jetzt beurteilt werde danach, ob ich gelogen habe oder die Wahrheit gesagt.
Psychologe Matthias Gammer kann über solche Techniken eher nur schmunzeln. Er untersucht, wie man Technik und spezielle Befragungsmethoden kombinieren kann. Die Geschichte der Lügenerkennung wird für den Professor für experimentelle klinische Psychologie erst vor circa 100 Jahren richtig interessant. Damals kam erstmals ein Lügendetektor zum Einsatz.
Dies ist ein einfacher Lügendetektor. Ich stelle Ihnen ein paar Ja- oder Nein-Fragen und die beantworten Sie wahrheitsgemäß. Haben Sie verstanden?
Ja.
Matthias Gammer erwähnt aber gleich, dass der umgangssprachliche Begriff Lügendetektor falsch ist. Richtig sei Polygraph.
Weil ein Polygraph bedeutet letztlich, dass man einfach verschiedene körperliche Reaktionen gleichzeitig aufzeichnet. Und das hat erstmal mit der Lüge gar nichts zu tun.
Polygraph heißt übersetzt Vielschreiber, Mehrkanalschreiber oder auch Biosignalgerät. Es zeichnet parallel den Blutdruck auf, Puls, Atmung und die elektrische Leitfähigkeit der Haut. Die gibt Auskunft darüber, ob und wie stark der oder die Befragte ins Schwitzen kommt. Doch das Gerät alleine kann letztlich nicht viel. Denn ob jemand aufgeregt ist oder nicht, sagt noch lange nichts darüber aus, ob er lügt.
Gerade in Amerika war das relativ weit verbreitet, dass man das sehr unkritisch zum Einsatz gebracht hat. Und die ersten wissenschaftlichen Studien dazu, die kamen dann tatsächlich erst mehrere Jahrzehnte später, wo man dann festgestellt hat, okay, so funktioniert es dann doch nicht, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat.
Du machst nur einen Lügendetektortest.
Das ist doch idiotischer Schwachsinn. Hinsetzen!
Auch Gestiken oder Gesichtszüge sind laut aktueller Forschung nicht aussagekräftig. Es müssen also noch mehr Merkmale und Daten her. Befragungstechniken sind ganz wichtig, sagt Gamma. Er verglich die beiden gängigsten, den Kontroll- bzw. Vergleichsfragetest und den Tatwissenstest. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass grob gesagt bei ersterem der oder die Verdächtige gerade herausgefragt wird, haben Sie die Tat begangen? Und beim Tatwissenstest wird er oder sie versteckt mit Tatwissen konfrontiert. Untersuchungen von Matthias Gammer zeigen, dass der Tatwissenstest deutlich besser abschneidet.
Das heißt also, der Test misst jetzt eigentlich nicht die Lüge an sich, sondern eher das Vorhandensein von tatspezifischem Wissen. Und wenn man jetzt sicherstellen kann, dass Unschuldige dieses Wissen nicht haben können, weil das nicht in die Medien getragen wurde beispielsweise, dann kann man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, die Person, die ich da vor mir habe, das ist der Täter oder zumindest ein Mitwisser, also zumindest eine Person, die in irgendeiner Form beteiligt war und diese Detailinformationen kennt.
Diese spezielle Befragung in Kombination mit technischen Mitteln könnte die Erfolgsquote auf 80-90% steigern, laut Gamma. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der viel zitierte Polygraph könnte parallel zu Befragungen genutzt werden. Ein EEG könnte die Herzrate messen, ein MRT die Durchblutungsveränderungen im Gehirn sichtbar machen. Letzteres sieht Gamma allerdings kritisch.
Das ist jetzt auch nicht so der Game Changer in dem Sinne, dass man jetzt genau sehen kann, okay, das ist jetzt ein Bereich im Gehirn, der ist irgendwie spezifisch für die Lüge. Das gibt's nicht. Also diese Region hat man noch nicht gefunden und ich glaube, die findet man auch nie.
Die Erforschung der Lüge und die Entwicklung technischer Methoden hätten aber in Deutschland keinen guten Stand, bedauert Matthias Gammer. Philosoph Daniel Tyradellis erklärt es sich so. Um mit technischen Mitteln die Lüge zu erkennen, müssten wir Gedanken lesen können. Das aber hält er aus wissenschaftlicher Sicht für nicht möglich.
Bewusstsein ist ein bestimmter Effekt des Zusammenwirkens vieler Faktoren und der ist nicht der Ursprung von allem. Und deshalb muss man, glaube ich, einfach auch da eine gewisse Demut und Bescheidenheit üben, zu sagen, eine Objektivierung von Wahrheit und Lügeunterscheidung entspricht eigentlich auch nicht dem Niveau von Wissenschaft, die sagen würde heute, solche klaren Unterscheidungen sind eigentlich, sobald wir von Bewusstsein reden, nicht möglich.
Trotzdem wünscht sich Matthias Gammer in Deutschland mehr Offenheit für neue Methoden der Lügenerkennung. Er sagt, in den USA ist man bei allen Grenzen offener. Da würde mehr Technik genutzt. Der Tatwissenstest sei in Japan eine gängige Methode. Hier in Deutschland sei er nicht akzeptiert. Intuition und Menschenkenntnis stünden im Vordergrund. Er glaubt, dass man die Aufklärungsquote hier noch steigern könnte, würde man neue Befragungsmethoden und Techniken gut miteinander kombinieren.
Die deutsche Ermittlungspraxis hat also durchaus noch Entwicklungspotenzial. Annegret Faber berichtete über Erkenntnisse aus der Lügenforschung. Das war's für heute mit den Antworten, aber auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung kam dieses Mal vom Olga Resnitschenko-Trio und Julian und Roman Wasserfuhr. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich bedanke mich fürs Zuhören.